Engine.
Was für ein Rennen, was für eine Schlacht eigentlich am Sonntagabend in Jeddah auf der Corniche, der angeblich so friedlichen Promenade am Roten Meer. Max Verstappen und Lewis Hamilton sind vollkommen eskaliert beim vorletzten Grand Prix der Saison. Die Ausgangslage nach dieser Schlacht von Saudi-Arabien könnte kaum spannender sein. Es geht punktgleich zum Saisonfinale in Abu Dhabi am kommenden Wochenende. Aber es ist dermaßen viel passiert in Saudi-Arabien beim Einstand auf diesem Stadtkurs, den viele als ein Silverstone mit Mauern drumherum beschrieben haben, dass es auch unglaublich viel zu besprechen gibt in der nächsten halben, dreiviertel Stunde bei diesem Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, gemeinsam mit Formel-1-Reporterin Inga Stracke, die bereits im Nahen Osten zugegen ist, werde ich, Norbert Okenga, jetzt versuchen, diesen großen Preis von Jeddah aufzudröseln. Parallel dazu arbeiten wir weiter am Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Die steht nämlich auch schon unmittelbar bevor. Und wenn ihr auf die Internetseite pitwalk.de surft und da mal in den Blog hineinschaut, dann könnt ihr schon sehen, was euch im nächsten Heft alles erwartet. An Themen aus der Formel 1, von der Rallye Dakar, von der IndyCar, vom historischen Motorsport, von der Sportwagen-Langstrecke. All das ist aufbereitet auf pitwalk.de im neuen Blog. Denn schließlich ist ja auch der Vorverkauf fürs nächste Heft schon eröffnet. Und das werden wieder 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Allerfeinsten werden. Jetzt aber steigen wir ein in die Analyse des großen Preises von Saudi-Arabien. Und Inga Stracke, war das ein großer Preis oder ein großer Krieg auf der Rennstrecke?
Es war vor allem eine große Schlacht und große Freude für alle Fans. Und ganz ehrlich, Norbert, weder Netflix noch Steven Spielberg noch George Lucas, der ja als Formel-1-Fan ganz oft an der Strecke dabei ist, hätte das Drehbuch so schreiben können, wie es denn tatsächlich gekommen ist. Ich habe den ersten Teil des Rennens tatsächlich im Flugzeug mitverfolgt, habe mir extra in der Lufthansa dieses Flynet besorgt und gekauft, damit ich das Rennen sehen kann. Bin dann gelandet, weil ich ja jetzt schon in Abu Dhabi bin. Ich sitze hier gerade im Jumeirah Towers im Connaught Hotel oben im 74. Stockwerk, damit ich den bestmöglichen Überblick habe für unseren Podcast heute. Ich gucke quasi über Abu Dhabi hinweg bis rüber zur Rennstrecke, wo in den nächsten Tagen alle eintreffen werden und wo der Kampf, der Fight, dieser Wahnsinns-Showdown, das ist ja quasi wie High Noon bei dem Western, am kommenden Wochenende weitergeht. Also ein Drehbuch zu schreiben, das tatsächlich das eintrifft, was wir ja alle irgendwie insgeheim gehofft haben, dass die beiden Titelkontrahenten punktgleich nach Abu Dhabi gehen, dass Lewis Hamilton gewinnt und die schnellste Runde schafft und Max Verstappen Zweiter ist und sie damit beide 369,5 Punkte haben zum Finale. Ganz ehrlich, wer das ins Drehbuch geschrieben hätte, den hätte man ausgelacht und hätte gesagt, komm auf den Boden, bleib realistisch.
Diese spektakuläre Ausgangslage für das Rennen in Abu Dhabi auf dem Yas Marina Island ist das andere. Der Weg, wie es dort hingekommen ist zu dieser Ausgangslage, der allerdings muss, glaube ich, extensiv besprochen werden, sowohl in diesem Pitcast als auch in dem morgen online gehenden Expertenvideo auf Pitwalk TV. Denn da gibt es viel, viel nachher auch zu berichten aus der Fahrerperspektive, Sachen, die wir von außen, glaube ich, unmöglich einschätzen können. Was wir aber einschätzen können, ist, dass man zunächst einmal sagt, so ganz schlimm hätte es eigentlich nicht kommen brauchen und hat man es auch nicht kommen gesehen, ehrlich gesagt. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir hatten Redaktionsschluss bei der Zeitschrift Pitwalk parallel zum großen Preis von Saudi-Arabien. Und da war dann immer wieder meine Anwesenheit im Büro gefragt, ehrlicherweise, habe den Start gesehen, habe dann gedacht, na gut, jetzt Max Verstappen auf der dritten Position, Das erste Überfallkommando in Richtung Lewis Hamilton hat nicht funktioniert, was Max Verstappen gebraucht hätte, direkt nach dem Start vorbeizukommen. Und dann dachte ich, jetzt kannst du mal nach oben gehen, weiter an der neuen Ausgabe von Pitwalk feilen für den Redaktionsschluss. Denn die fahren jetzt ein Weilchen hintereinander her und versuchen dann irgendwann vielleicht auf strategischer Schiene, so ab Runde 20, einen Undercut zu landen von Max Verstappen, um so an Valtteri Bottas zumindest vorbeizukommen, über die strategische Boxenstoppschiene. Und kaum hatte ich mich dann in den Redaktionsschluss von Pitwalk vertieft, kam nebenbei die Twitter-Meldung rote Fahne unterbrochen und ein Geschenk für Max Verstappen. Das heißt also, da hat es dann erst einmal gescheppert. Michael Schumachers Sohn Mick Schumacher war der Delinquent in dem Fall. Der hat einen Reifenstapel so nachhaltig über den Haufen gefahren, dass man zunächst seitens der Rennleitung versucht hat, eine Safety-Car-Phase auszuloben, um den Trümmerhaufen da zu richten, dann aber gemerkt haben, dann müssen die Reifen gerichtet, ausgetauscht werden. Und nach einer kurzen Zeit unter Gelb hat man die rote Fahne gezückt und das Rennen unterbrochen. Problem war nur, dass die beiden Mercedes, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, von den Plätzen 1 und 2 in der Safety-Car-Phase an die Box gekommen sind, was man normalerweise macht in Abu Dhabi oder auch in Jeddah und bei allen anderen Rennstrecken. Die Theorie sagt für Jeddah, ein Stopp in einer Safety-Car-Phase sei 11 Sekunden schneller als bei Grün zu stoppen. Ist natürlich klar, dass Mercedes gesagt hat, die 11 Sekunden nehmen wir mit und machen das und holen die beiden rein unter Gelb, sobald es möglich ist. Die Red Bull-Strategen, aber auch die Alpine-Strategen mit Esteban Ocon haben gegambelt, haben gesagt, wir lassen den mal draußen, vielleicht gibt es ja doch einen Abbruch. Und so kam es dann auch. Und während des Abbruchs, während des Unterbruchs, der Unterbrechung, darf man tatsächlich die Reifen wechseln, sodass Max Verstappen, aber auch Esteban Ocon de facto einen, man sagt so schön, Free Pitstop, einen gratis, einen zeitunschädlichen Boxenstopp-Reifenwechsel dazu geschenkt bekommen haben und plötzlich dadurch vor den Silberpfeilen, den Schwarzen, gewesen sind.
Es war in der Tat, wow, ich habe jetzt versucht, dir zu folgen. Deine Zusammenfassung war super, aber es war genauso actionreich, wie das Rennen war. Der Schocker war halt einfach erstmal der Crash in der 10. Runde von Mick Schumacher, der damit unbewusst Max Verstappen geholfen hat. Und Mick hat es zwar uns am Donnerstag nicht gesagt, aber vielleicht, ich vermute mal, vielleicht insgeheim schon hofft, dass sein Papa diesen Rekord behält und nicht von Lewis Hamilton übertroffen wird. Aber nichtsdestotrotz, nein, um Gottes Willen, dieser Crash, das war natürlich, hat Mick richtig Glück gehabt, konnte auch unverletzt aussteigen. Ich glaube, das war das Wichtigste. Aber dieses Schlauspiel, ja, dieses Taktikspiel, zu sagen, wir kommen jetzt schnell rein, wie es die Mercedes gemacht hat, wo wir ihnen in dieser Saison öfter schon vorgeworfen haben, warum haben sie es nicht gemacht? Jetzt haben sie es gemacht und dann geht die Rennleitung kurz drauf auf Rot und da hat Lewis Hamilton auch ganz schön im Funk geschimpft. Warum haben wir das jetzt gemacht und wieso ist das jetzt rot und kann mir jemand erklären, was da los ist? Es wurden sogar unterschwellig bei einigen, das habe ich auch leider in den Medien zum Teil gelesen, dass Leute gefordert haben, dass Charlie Whiting fehlt. Ja? Gott hab ihn selig. Ich weiß nicht, ob der anders entschieden hätte. Es ist einfach eine Kontroverse dieses Jahr in Bezug auf die Rennleitung, in Bezug auf Strafen und Nichtstrafen und in dem Fall halt in Bezug auf, okay, er ist Safety Car, dann sehen, dass die Barriere doch schlimmer beschädigt ist und das Rennen abzubrechen. Und das hat natürlich einigen Vorteile gebracht, ganz klar.
Diese angesprochene Aussage, dass Charlie Whiting fehle, bezieht sich allerdings jetzt nicht auf diese Entscheidung, das Rennen zuerst unter Gelb und dann unter Rot zu stellen. Nein. Da geht's um den ganzen Strafenhagel und die ganze Kontroverse, die sich angeschlossen hat. Denn das wurde ja alles noch quasi von Runde zu Runde schlimmer. Natürlich muss man sagen, es kann nicht im Sinn des Erfinders sein, dass es da einen zeitunschädlichen, einen zeitneutralen Reifenstopp gibt, wenn man unter Rot reinkommt. Das ist irgendwo eine Lücke im System, die mal gestopft gehört. Dann allerdings muss man auch sagen, danach ist es ja erst so richtig losgegangen mit dem ganzen Chaos.
Ja.
Immer wieder ausgehend nach meinem von außen beobachteten Eindruck von Aggressor Max Verstappen, der bei vielen Attacken billigend in Kauf genommen hat, dass es vielleicht krachen könnte. Denn er hat natürlich weniger zu verlieren gehabt als ein Lewis Hamilton. Sobald Lewis Hamilton neben der Strecke steht, sind dessen Weltmeisterhoffnungen perdu. Das heißt, Max Verstappen hat bei all den Manövern, die nachher strittig gewesen sind, ganz bewusst, so interpretiere ich das, reingehalten, im Wissen zu sagen, wenn es kracht, dann ist es halt so.
Ja, natürlich. Aber er ist ein Racer. Und solange da nichts, kein Riegel vorgeschoben wird, dann kann man es ihm auch nicht vorwerfen. Ja, solange es legal ist, solange es okay ist, keine Strafe gibt, kann man ihm nichts vorwerfen. Das haben wir beim vorletzten Rennen gesehen, dass da ja auch einfach mal das Rausfahren völlig okay war, wo andere Fahrer, inklusive Charles Leclerc, gesagt haben, ja, wenn das so okay ist, dann fahre ich künftig anders. Sogar Fernando Alonso hat das gesagt. Und in der Tat, man fühlte sich schon so ein bisschen an die glorreichen Zeiten von Senna Prost erinnert. Alain Prost übrigens vergleicht Max Verstappen sogar ein bisschen mit Senna, der auch sehr kompromisslos war, wenn es darum ging zu gewinnen. Aber nur so kommst du zum Erfolg. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt, wenn wir schon bei der Historie sind, eine Erinnerung an das einzige, bislang einzige Mal, dass die beiden WM-Führenden punktgleich waren, 1974, Emerson Fittipaldi und Clay Regazzoni. Und das ist natürlich, da werden Erinnerungen wach bei den Kollegen, die schon sehr lange dabei sind. Das sind glorreiche Zeiten, die es damals gab. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, wir müssen mal gucken, und da kommen wir wieder zu dem, warum du mich gebeten hast, wie wir dieses Rennen aufdröseln, wie das mit den Strafen war. Und es ist ganz klar, Dr. Helmut Marko von Red Bull sagt, so kann es nicht weitergehen. Ich zitiere ihn mal, wenn Max hart gegen Hamilton fährt, ist es eine Strafe. Wenn Hamilton ihn von der Strecke boxt, ist es scheinbar ein Kavaliersdelikt. So kann es nicht weitergehen. Mhm. Er sagt sogar ganz deutlich, die Maßstäbe scheinen anders gehandhabt zu werden. Wir prüfen es und gehen dann zu den Stewards. Gleichzeitig sagt aber auch Mercedes und Toto Wolff im Prinzip mehr oder weniger das Gleiche andersrum. Also es wird hier mit so harten Bandagen gekämpft, politisch, auf der Strecke, neben der Strecke, mit Funksprüchen an die FIA. Und zwischendurch, muss ich sagen, haben mich diese Funksprüche zwischen Rennleitung und Teams, wo ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, müssen wir die überhaupt hören? Es ist natürlich spannend, haben die mich an einen türkischen Basar erinnert.
Ja, furchtbar. Also das von dir gerade angesprochene Rennen, wo es zuletzt mal punktgleich war, das weiß ich natürlich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Damals war ich nämlich 3, kann ich mich also sehr gut daran erinnern. Jedenfalls, wir lassen es mal durch die ganzen, bevor wir auf die Vorwürfe eingehen von Dr. Helmut Marko und von Toto Wolff. Lass mal durchgehen, was da alles passiert ist. Neustart, alle auf harten Reifen nach der ersten Unterbrechung wegen dieses Mick Schumacher Reifenkegels, alle 9. Verstappen mit einem brutalen Manöver, Kollision, ich bleibe dabei, billigend in Kauf genommen als Aggressor, auf Platz 1 gefahren. Dann gibt es die Diskussion hinter den Kulissen, muss er wegen des Abkürzens, des Vorteilsnehmens gegen Lewis Hamilton bei diesem Überholmanöver den und auch Esteban Ocon wieder vorbeilassen. Dann gibt's eine Massenkollision mit Charles Leclerc, Sergio Perez, Nicky Mazepin und James Russell, bevor man also überhaupt nur auf die Idee gekommen ist, sich eine Meinung zu bilden zum freiwilligen oder erzwungenen Platzrücktausch, gibt's die rote Fahne wieder abgebrochen.
Jawohl.
Daraufhin entscheidet die Rennleitung, beziehungsweise geht der Rennleiter in Klausur mit Red Bull und sagt, ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Ihr gebt den Platz in der Einführungsrunde nach dem Neustart freiwillig wieder her und reiht euch auf Rang 3 ein zum Neustart. Oder der ganze Kram geht an die Sportkommissare und, Klammer auf, die werden dann wahrscheinlich extrem härter entscheiden als das, was ich dir gerade angeboten habe. Also es war das Angebot von Michael Massey, was man als Red Bull nicht ablehnen kann.
Er hat ja, wenn ich da einhaken darf, Michael Massey hat tatsächlich im Funk gesagt, that's what I can offer you. Also wirklich hier, das biete ich euch an. Und sowas ist neu. Also es sagt sogar Dr. Marko, dass man während des Rennens hier verhandelt, damit wir keine Strafe bekommen, wenn wir ihn vorbeilassen. Das ist außergewöhnlich, das ist neu, das ist außerhalb der Norm. Das hat man noch nicht erlebt.
Nee, also ich versuche immer schon einen Vergleich zu finden. Ich habe ja früher selbst Handball gespielt und bin deswegen nun wahrlich kein Freund von körperlosem Sport. Das macht mir überhaupt nichts aus, wenn es mal hart zur Sache geht und man darf da nicht zimperlich sein. Aber verhandelt im Handball, der Schiedsrichter, gibt es jetzt einen 9 Meter oder machen wir einen Hochball stattdessen oder doch einen 7 Meter? Überlegt euch das nochmal 2 Minuten und dann führen wir das aus, für das ihr euch entschieden habt. Also ich kann mich an solche Situationen nicht erinnern.
Also ich finde Kritik an Michael Massey finde ich fehl am Platz oder jetzt zu sagen, wie Christian Horner sagte, Charlie Whiting fehlt und Michael hat es schwierig, auf so einer Strecke mit seinen Stürz die Entscheidung zu treffen. Was halt wirklich die Tatsache ist, wir sind hier in einem extrem, extrem harten WM-Kampf, wo natürlich die ganze Welt schaut, wo die Teams schauen, wo es nicht nur um die sportliche Ehre geht, sondern um Millionen. Dieser Druck, der ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten enorm gewachsen. Da kannst du nicht mehr sagen, das ist wie 1974. Ja? Das ist anders. Und es gibt ja immer wieder Stimmen, die sagen, wäre es nicht angebracht, erfahrene Stewards, eine erfahrene Rennleitung zu haben, die einfach permanent bei allen Rennen ist, meinetwegen 1 oder 2 austauschbare lokale oder örtliche Stewards dazuzunehmen, aber einfach, dass eine Konsistenz da ist. Und ich glaube, das ist das, was alle wollen, dass eine Entscheidung dann immer gleich ist und nicht mal so und mal so. und dann auch noch per Funk während einer Rennunterbrechung gefeilscht wird. Das ist doch nicht bei aller Liebe. Und ja, das kann man machen, aber dann muss das so geschehen, dass das nicht hier in aller Öffentlichkeit passiert, sondern dann wird das untereinander gemacht und dann gibt es eine Entscheidung. Aber ja, ich fand das Ganze sehr unglücklich.
Ja, will keiner hören. Entwertet irgendwie auch das ganze Rennen. Sowohl das ganze Gejammere von Max Verstappen und auch von Lewis Hamilton, die sich dabei natürlich selbst darstellen wie tatsächliche Jammerlappen, so muss man das leider sagen. Und nicht etwa wie Sportler, zu denen man aufschauen muss, sondern zu sagen, es wird nur gejöselt, nur reklamiert, über alle möglichen Kram wird irgendwas ins Felde geführt, was teilweise sogar einfach schlicht falsch ist. So wie Max Verstappens Litanei über die 10 Wagenlängen Abstand beim nächsten Neustart, auf den wir gleich natürlich kommen werden. Einfach stumpf verkehrt. Also ich kann natürlich auch mich hinstellen und auf den Marktplatz und sagen, 2 und 2 ist 5 und das so lange schreien, bis alle mir zuhören. Aber dadurch wird es nicht richtiger. Und dadurch mache ich mich auch nicht glaubwürdiger.
Ja, also ganz, ganz genau. Und es ist natürlich schade, weil die Jungs geben alles auf der Rennstrecke, riskieren ihr Leben, gerade auf einem Kurs wie Jeddah, der ja brachial schnell und eng und hart war. Also ich bin ganz froh, dass alles, was an Crashes da war, gut ausgegangen ist. Das war nicht so ganz selbstverständlich bei dieser Strecke. Übrigens mega, was Hermann Tilke da gemacht hat mit diesem Kurs. Ja. Das war schon echt der Hammer. Und es war ja klar, dass Safety Car kommt, dass wir aber gleich 2 stehende, also im Prinzip insgesamt in den Genuss von 3 stehenden Starts kommen, dazu Safety Cars. Das war schon eine Menge. Der liebe Bernd Mailänder hatte ordentlich zu tun. Und du sagst es, lass uns mal im Rennen weitergehen.
Ja, der letzte Neustart, beziehungsweise stehende Start, wie du richtig sagst, sieht dann einen Strategiewechsel bei Red Bull vor. Verstappen kriegt Medium-Reifen, nicht die harten, mit denen alle beim ersten Restart weitergefahren sind. Max Verstappen als einziger mit einer Portion weicher bereift. Also die krallen sich direkt beim Start härter rein, besser rein in den Asphalt, liefern mehr Griff, sodass Verstappen die erste Reihe mit Ocon und Hamilton ausbeschleunigen kann und dann wirklich mit einem zwar rüden, aber sehenswerten, wirklich sehr geilen Manöver innen rein gefahren ist. Und dieses Manöver, da gab es nichts dran zu meckern, das war wirklich perfekt vorgetragen. Außen angetäuscht, innen rein, an 2 vorbei auf Platz 1. Natürlich rutschen da Hammer. Hamilton und Ocon aneinander, aber an diesem Manöver muss ich von meiner Perspektive sagen, das hätte man nicht viel besser machen können, als Verstappen das gemacht hat.
Ja, er ist ja auch Mann des Rennens geworden und das verdient. Also wir haben schon hier ein Feuerwerk von coolen Manövern gesehen und umso mehr, umso schade, das Wort gibt's nicht, umso mehr finde ich es schade, fehlen mir die Superlative hier grammatikalisch, dass sowas dann überschattet wird von diesen ganzen Strafengedöns. Und ich stimme allen zu, die sagen, auch Toto Wolff sagt, wir hoffen echt, dass die Formel 1 eine messy situation, also ein solches Gefledder, sage ich es jetzt mal salopp, beim Finale in Abu Dhabi nicht an den Tag legt.
Das kam natürlich jetzt dadurch, dass wiederum Hamilton da das große Wehklagen angefangen hat. Hamilton geht an Esteban Ocon vorbei, der wehrt sich überhaupt nicht, weiß natürlich, dass Hamilton auf Platz 3 fahren das schnellere Auto hat, als er auf Platz 2. Darum lässt Ocon Hamilton sehr bald nach dem letzten Neustart wieder fahren. Und dann ist Hamilton schneller als Max Verstappen, weil der stärkere Motor von Hamilton im Mercedes jeweils den Vorteil, den Verstappen in den Kurven von Turn 4 bis Turn 10 hat, wieder ausmerzen kann. Verstappen ist im ultraschnellen ersten Sektor und in Kurve 22 schneller. Das reicht aber über die ganze Runde hinweg nicht, um Hamilton in Schach zu halten. Hamilton kann sich ranrobben, ist einige Male in diesem DRS-Bereich drinnen, aber jedes Mal, wenn er dann theoretisch den Flügel aufklappen kann, kommt ein virtuelles Safety Car, weil irgendeiner wieder Teile auf der Strecke verstreut hat. Das Ganze zieht sich hin. Das Ganze scheint Max Verstappen in die Hände zu spielen. Der linke Vorderreifen ist immer ein Problem hier in Jeddah. Der geht am ersten in die Knie. Und jede virtuelle Safety-Car-Phase sorgt dafür, dass dieser linke Vorderreifen ein Stück weit wieder durchschnaufen kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Verstappen mit den weicheren Reifen über die Distanz kommt, sich doch wieder erhöht. Aber letztlich gibt es immer wieder diesen Ziehharmonika-Effekt. Und Hamilton kommt ran. Und Verstappen wehrt sich, Hamilton kommt ran und irgendwann fruchtet dann eine von diesen Attacken, als es lang genug grün ist, das Rennen also frei gefahren werden kann. Hamilton geht vorbei, Verstappen drängt ihn ab Und da geht dann das nächste Gejammere wieder los. Verstappen soll den Platz zurückgeben. Und das tut er jetzt an einer Stelle und auf eine Art und Weise, die höchst kontrovers gewesen ist. Und ich glaube, darüber werden wir tatsächlich im YouTube-Experten-Talk aus der Fahrerperspektive nochmal ganz ausführlich reden müssen. Man sieht auf jeden Fall und hört das auch, dass Max Verstappen nach der Ansage, er möge den Platztausch vollziehen, runterschaltet, dreimal, viermal, ich habe es nicht genau mitgezählt, auf jeden Fall schaltet er erheblich runter, verzögert erheblich und tut das noch relativ mittig auf der Bahn bummelt während des Spurwechsels. Und das überrascht Lewis Hamilton und der scheppert Max Verstappen deswegen ins Heck.
Ganz genau, und das war natürlich, Hamilton hat sofort im Funk geschrien, he brake-tested me, also er hat mich knallhart ausgebremst. Brake-test ist noch härter im Englischen als das Deutsche ausgebremst. Und das war eine klare Anklage und die Stewards haben das natürlich dann auch gesehen und es hagelte eine 10-Sekunden-Strafe für Verstappen.
Ja, aber leider ist die Anklage falsch, denn Brake-Test beschreibt etwas völlig anderes als das, was da passiert ist. Ein Brake-Test ist per Definition, wenn jemand in der Kurve in der Bremszone ist und nochmal nachfasst, um den anderen bewusst auflaufen zu lassen und in ein härteres Bremsmanöver hineinzuzwingen, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Das ist ein Brake-Test im klassischen Sinne. Du fährst also in die Kurve rein, bremst an und drückst nochmal drauf, damit der Hintermann erschrocken auch nochmal drauf drücken muss und dann quasi im Ziehharmonika-Effekt wie im Stau auf der Autobahn hinten den Anschluss zwangsweise verliert. Was Max Verstappen gemacht hat, ist kein Brake-Test. Das ist natürlich ein rüdes Manöver, ein Entschleunigen, der Begriff ist auch Quatsch, ein Verzögern auf der Rennstrecke, was man so nicht machen sollte, vielleicht auch nicht machen darf. Aber es ist irgendwie genauso, als wenn jetzt einer sagt, das war Mord, aber in Wahrheit war es ein Einbruch. Das ist einfach falsch. Das ist einfach was anderes.
Puh. Im Eifer des Gefechts und in der Situation der Fahrer. Und Lewis Hamilton hat das Ganze ja wohl sehr wohl beobachtet. Er hat ja wirklich so viel Erfahrung. Und rauscht dem Verstappen dann hinten rein, dass... der hat das nicht kommen sehen, dass der Verstappen in dem Moment so verzögert. Und ja, so eine Situation hatten wir schon häufig. War da nicht Vettel in sowas auch mal eingebunden? Also sowas gibt's immer wieder. Auch da müsste man sagen, Telemetriedaten werden beobachtet und ganz klar, und das hat ja wohl dann in dem Moment die Rennleitung auch gemacht, und ganz klar, und dann hagelt es eine Strafe. Und also ganz ehrlich, ich hätte in diesem Rennen nicht auf einem der Stürzstühle sitzen wollen.
Also es gibt Zahlen mittlerweile über die Verzögerungsleistung und den Bremsdruck, den die beiden angelegt haben, aber das sind jetzt irgendwie Zahlen. Ich kann sie zitieren, meinetwegen der Chronistenpflicht folgend. Verstappen mit 69 Bar Bremsdruck in die Pedale gelatscht in dieser Phase. Hamilton von hinten überrumpelterweise mit 50 Bar Bremsdruck. Das Ganze hat zu einer Verzögerung von 2,4 G bei Max Verstappen geführt. Aber das sind Zahlen, die möchte ich ja nicht auch nachher lieber unseren Experten zum Fraß vorwerfen, weil eine Zahl alleine, schön, dass wir sie wissen, kann man sich als Journalist immer wunderbar wichtig mit tun, dass man sie kennt, aber man muss sie halt in einen Vergleich einordnen können und das kann ich von hier aus einfach nicht. Das kann nachher Lukas Luhr machen oder Timo Rumpfkeil, der sich damit besser auskennt. Aber nichtsdestoweniger, die Strafe, von der du sprachst, die man dort hätte aussprechen müssen, die kam ja gar nicht. Es gab dann irgendwann plötzlich 5 Sekunden, die aufgebrummt wurden für die vorherige Attacke, für das Abdrängeln, aber mitnichten für die Strafe des Auflaufenlassens oder des Brake-Testens, wie Lewis Hamilton es genannt hat. Sondern die 5 Sekunden, die kamen ja nachher dann als Korrektur für das Vorherige. Und da muss man dann auch sagen, gab es die Diskussion weiter, muss man den vorbeilassen jetzt oder nicht? Gibt es diese Strafe noch? Steht das Urteil des Schiris noch, des Vorbeilassens? Oder hat Lewis Hamilton diese Strafe damit quasi oder diese für ihn begünstigte Situation dadurch verwirkt, dass er einfach nicht vorbeigekommen ist in der Situation? Gibt es auch einen Präzedenzfall für, nicht aus der Formel 1, aber aus der Sportwagen-WM, wo genau das so war, wo es eine Ansage gab gegen Porsche, werden wir auch noch mit Lukas besprechen können, gegen Ferrari, Entschuldigung, der Fahrer Alessandro Pierguidi in Bahrain muss den Porsche von Michael Christensen nach einem Rammstoß vorbeilassen. Pierguidi versucht das, in genau der Runde kommt der Porsche an die Box zum Tanken und damit ist halt die Argumentation, er hätte ja gekonnt, wenn er gewollt hätte, hat aber nicht. Und damit ist dieser Urteilsspruch quasi aufgehoben und null und nichtig. Hätte das jetzt nicht im Sinne einer konstanten Strafauslegung hier genauso sein müssen? Sprich, Hamilton hätte vorbeifahren können, hätte ihm ja nicht hinten reinfahren müssen, hat es nicht gemacht, erledigt.
Also ich habe jetzt mal gerade tatsächlich nochmal das Verdict des Stewards, also das Urteil des Stewards hier auf Englisch nochmal aufgerufen und da steht drin, Car 33, also Verstappen, braked in a manner which caused a collision with Car 44, Hamilton, in Turn 26. Decision 10-second time penalty imposed after the race. Also sie haben ihm diese 10 Sekunden eben auf die Rennzeit draufgebrummt. 2 penalty points. Jetzt hat er 7 von 12, die er haben darf. Reason, the stewards heard from the driver Max Verstappen, the driver Lewis Hamilton and team representative. Also sie haben sich die Fahrer angehört. Reviewed the video and telemetry evidence and determined that the driver of car 33 was predominantly at fault. Also sie haben ganz klar gesagt, sie haben mit allen gesprochen und haben dann entschieden, dass Verstappen quasi Schuld an dem Unfall hatte. Sie haben gesagt, es gab eben die Instruktion an Verstappen, dass er die Position zurückgeben soll. Und das ist für sie wichtig. And was told by the team to do so strategically. Also strategisch sollte er das machen, wurde über Funk mitgeteilt. Er hätte dann signifikant seinen Speed in Kurve 26 reduziert. However, it was obvious that neither driver wanted to take the lead prior to DRS detection in line 3. Also diese DRS-Zone oder dieser DRS-Punkt spielt hier auch nochmal eine ganz entscheidende Runde. Und Verstappen hat wohl der Rennleitung gesagt, er hat sich gewundert, warum Hamilton nicht überholt hat. Und Hamilton sagt ganz klar, er wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass Verstappen die Position zurückgeben würde. Ihm war nicht bewusst, warum Verstappen so langsam wurde. Und die Rennleitung sagt, für sie der Hauptpunkt, dass sie Verstappen hier bestraft haben, sie schreiben, was that the driver of car 33 then braked suddenly, wie du sagst, 69 bar, and significantly resulting in a 2.4G deceleration. Also in dem Fall sagen sie tatsächlich, dass dieses plötzliche Bremsmanöver die 10 Sekunden quasi ausgelöst hat.
Casus Knactus ist da natürlich das Wort strategically, was das Team ihm gesagt hat. Also macht das strategisch geschickt, was nichts anderes heißt als langsam machen vor einer DRS-Zone. Ja. So weit runterschalten, dass du im idealen Drehmoment, im Drehzahlbereich drin bist, dass die maximale Drehmoment anliegt und dass du sofort, sobald dieser Hamilton vorbei ist, im Drehmoment fahren kannst und es unmittelbar Flügel runter, zack, Gegenattacke lancieren kannst. Das ist das, was er vorgehabt hat. Völlig zu Recht. Meines Erachtens, das kann man so machen. Nur sollte man es dann halt nicht mitten auf der Strecke vollführen, dass der andere am hinten reinrauscht. Aber das ist eben dieses strategisch geschickte Vortragen und Orchestrieren des Platztausches, den sie versucht haben.
Ich erinnere mich an Belgien, als David Coulthard auch strategisch langsam gemacht hat und auf einmal Michael Schumacher ein dreirädrigen Ferrari hatte und dem Coulthard nach dem Rennen fast an die Gurgel gegangen ist. Das war auch so eine Szene, wo danach Coulthard sagte, ja, aber ich habe doch nur hier so, ne, ich wollte ihn ja irgendwie gar nicht. Und Schumacher sagte, aber warum macht er mitten auf der Strecke, genau an der Stelle, auf einmal so drastisch langsam? Das konnte doch da noch bei den Wetterverhältnissen keiner vorhersehen.
Wir müssen nur noch mal kurz aufdröseln. Du sprachst natürlich von 10 Strafsekunden, ich vorher von 5. Und das sind zwei verschiedene Strafen. Die 10 Sekunden, die gab es erst nach dem Rennen obendrauf eingeschenkt. Genau. Während die 5 Sekunden ja schon während der laufenden Renndistanz aufaddiert geworden sind, sodass Verstappen dann nach diesem Treffer zunächst einmal versucht hat, sein Heil in der Flucht zu suchen und zu finden, um zu sagen, ich fahre vorneweg. Diese Anordnung, dass ich den anderen vorbeilassen muss, die hat er verwirkt durch nicht vorbeifahren. Und jetzt muss ich schauen, dass ich 5 Sekunden raushol und trotzdem das Rennen noch gewinne. Das war dann die nächste Seite in der Dramaturgie dieses Rennbuches. Und das hat er nicht geschafft, weil sein Diffusor zertrümmert war durch den Einschlag und weil sein linker Hinterreifen zwei üble Schnitte hatte, sodass das Auto nicht mehr optimal aerodynamisch lag, sodass dieses 5 Sekunden Versuchen rauszufahren von Max Verstappen, um den Sieg trotzdem noch reinzuholen, das war zum Scheitern verurteilt.
Ja, aber überleg mal, wir reden hier über Millionen teure Teilchen. Endplate, Seitenflügel. Wenn du die Flügel anschaust, die sehen ja aus wie wahre Kunstwerke mit ihren vielen, vielen Teilen und Sachen. Alles dazu dienend, um die letzte Zehntelsekunde noch rauszuholen. Und dann fahren da auch Sebastian Vettel übrigens mit einem weitwunden Aston Martin, fahren da die Fahrer mit halb kaputten Autos rum und ein Lewis Hamilton schafft es trotzdem noch zu gewinnen.
Ja, da muss man sagen, der ganze Frontflügel ist offensichtlich eine völlige Fehlkonstruktion, denn er wird so nicht gebraucht.
Weg mit dem Teil.
Genau, war ja wurscht. Da fehlte die Endplatte mit den Anbauten, die die ganze Luft um das Auto herum oder unter das Auto leiten, zur sogenannten Singadelle quasi, wenn man das mal aus der Gruppe C-Zeit adaptieren möchte. Und es ist einfach egal, er gewinnt trotzdem. Da kommt keiner von hinten mit einem intakten Auto. Also wenn man den Verstappen da mal ausklammert, der ja auch mit den Fairnessen seines Kraftfahrzeuges zu kämpfen hatte, sprich kaputter Diffusor und Schnitte im Hinterreifen. Weiter hinten waren ja noch Ocon und Valtteri Bottas, dessen Fuhrwerke schienen ja in Ordnung zu sein. Die hätten ja normalerweise um ein Hauseck schneller sein müssen als die beiden Angeschossenen davor eben, aber war einfach nicht so.
Ja, also am Ende des Tages stimme ich Hamiltons Renningenieur Bono zu, der nach der Ziellinie an Lewis Hamilton funkte: Lewis, that has to be the craziest race I can remember. Das war das verrückteste Rennen, an das ich mich erinnern kann. Das war es in der Tat. Und umso besser für die Fans, ja. Also was mir gefallen hat, man hat ja auch immer mal wieder die Fans auf den Tribünen gesehen in Saudi. Ich war überrascht, die sind mitgegangen, die sind aufgesprungen. Die haben fast eine ähnliche Emotion und Körpersprache an den Tag gelegt wie Christian Horner und Toto Wolff. Man hätte ja eigentlich meiner Meinung nach hier noch einen Zweitkanal für Bilder machen sollen. Eine Kamera auf Toto, eine Kamera auf Christian Horner. Der Toto, der da auf einmal aufspringt, schreit und seinen Kopfhörer auf den Boden schmeißt, der ist Racer pur. Der ist nicht nur der Chef, der viel Geld kassiert. Der lebt damit, der fiebert damit. Und ein Christian Horner, der da einfach seinen Kopf schüttelt. Sympathisch übrigens auch, kleiner Review, als Max Verstappen auf der schnellen Quali-Runde in die Wand gecrashed hat, hat tatsächlich auch Toto Wolff den Kopf geschüttelt, anstatt zu schreien. Den Kopf geschüttelt und hat danach gesagt, ich weiß ganz genau, wie man sich in diesem Moment fühlt. Und natürlich haben wir da Mitgefühl. Aber das Mitgefühl hält sich natürlich in Grenzen, weil es ja dann auch die bessere Leistung für ihn bedeutet. Aber was für eine Saison und was für eine Formel 1. Und ich sag's nochmal, du hast mich am Anfang der Saison gefragt in diesem Podcast und immer wieder, auf wen ich setze. Und ich habe dir immer wieder gesagt, ich setze darauf, es geht zur Entscheidung nach Abu Dhabi zum Finale und ich bin für Pitwalk für die Zeitschrift vor Ort und ich sitze hier in Abu Dhabi mit Blick aus dem 74. Stockwerk auf Yas Island, auf ganz Abu Dhabi und ich habe recht gehabt.
Na, diesen Blick können wir dann ja nachher vielleicht mit dir genießen, wenn wir für morgen den Pitwalk TV Expertentalk auf YouTube aufzeichnen. Trotzdem möchte ich noch einmal fragen und wirklich erörtert wissen, natürlich war das ein verrücktes, wenn nicht gar das verrückteste Rennen. Aber war das ein gutes Rennen oder war das zu viel auf die Beine und zu wenig auf den Ball gespielt?
Wow. Die Frage ist, ich glaube, die Definition gutes Rennen, die ist für jeden anders. Für mich ist gut, wenn alle heil ankommen, wenn es Action und Crashes gegeben hat, aber eben nur Blechschaden. Wenn es spannend war, wenn es aufregend war. Was ich nicht so gut finde, ist, wenn viel am grünen Tisch entschieden wird oder auch eben diese ganzen Strafen. Aber wenn es nicht anders geht, dann muss man Strafen setzen. Ja, Max Verstappen beschwert sich drüber. Ah, immer diese Strafen, es geht gar nicht ums Racing, es geht um die Strafen. Aber er soll sich mal an seine Nase fassen. Er fährt natürlich auch so, dass andere dann sagen, er braucht eine Strafe. Und so ein bisschen, er hatte sich ja beruhigt, ja, wenn wir überlegen, der junge Max Verstappen, das war ein Tausendsasser, aber auch ein Heißsporn, der einfach drauf losgefahren ist. Und wie oft haben wir in den letzten Jahren gesagt, da ist er aber richtig ein bisschen zu knackig rangegangen, ja. Und dann ist er ja ruhiger geworden. Wir haben schon alle gedacht, jetzt ist er vernünftig und erwachsen und jetzt legt er nochmal los und zeigt uns hier so ein Feuerwerk. Es ist ja herrlich und für mich gehört es irgendwo dazu.
Dann bin ich mal gespannt, was unsere Herren Experten aus der Teamchef- und Rennfahrerperspektive dazu zu sagen haben. Wir bereiten ja den Pitwalk TV Expertentalk vor, der am Dienstagmorgen dann auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk online gehen wird. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen am Heft weiterfeilen, beziehungsweise die Druckfreigabe für die nächste Ausgabe erzielen. Die Daten sind schon bei der Druckerei in Paderborn, aber da muss man ja immer noch mal drüber gucken und nachher dann entscheiden, ob das wirklich alles mit den Farben und den Formen und den Seiten so passt, wie es in der Printausgabe dann letztlich passen soll. Das ist mal die nächste Aufgabe des heutigen Morgens. Ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz deiner nächtlichen Anreise in den Nahen Osten. Und wir hören uns bald wieder zur nächsten Episode von Pitwalk TV, dem Streamingdienst der Zeitschrift Pitwalk, mit Lukas Luhr und mit Timo Rumpfkeil sowie mit dir Inga Stracke und mir Norbert Okenga. Bis dahin danke fürs Einschalten bei diesem Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Bis bald.
Salam alaikum.